Wichtige Frage gleich zum Anfang. Wisst ihr, wozu im Auto eine Handbremse da ist? Natürlich, zum Driften. Genau. Aber das geht besonders gut bei glatter Straße oder bei nasser Straße, aber es geht auch sonst, wenn man nicht mit Gummi geizt. Und Christine meinte immer, die Handbremse, die wäre dafür da, das Auto beim Parken zu sichern. Aber irgendwann lernt die das auch noch. Driften, das ist Lebensgefühl. Wenn es klappt, kommt jetzt ein kurzer Clip. Für die, die nicht wussten, was Driften ist. Driften oder leben? Wofür ist die Handbremse da? Okay, noch eine Frage, die vielleicht besser zum heutigen Tag passt. Was ist der Unterschied zwischen Weihnachten und Ostern? Keiner hofft auf weiße Ostern. Achtung, wir driften ganz schnell mit unseren Gedanken. Ja, an Ostern ist vielleicht ein bisschen weniger Stress mit den Geschenken. Vielleicht liegt das daran, dass wir dann endlich kapiert haben, das eigentliche Geschenk kommt von Gott. Okay, Ostern ist ein herrlicher Tag für jeden Christen und für uns als Gemeinde. Einige von uns haben, wie gesagt, schon dieses super leckere Osterfrühstück hinter sich, Magen bestens gefüllt. Herrlich, haben wir uns gefreut. Wir freuen uns, dass es draußen jetzt so blüht, wenn die Sonne scheint, umso mehr wie die Blumen leuchten. Genial, die Natur sprießt, explodiert förmlich vor Leben. Und wenn es gut läuft, erinnert uns das an das Leben, an das eigentliche Leben, worum es an Ostern geht. Nämlich, der Herr ist auferstanden. Yes. Deshalb macht es Sinn, dass wir uns hier treffen. Und dieses Treffen ist nicht das, was Gemeinde ist. Das ist ein Teil, ein wichtiger Teil davon. Und wenn es gut läuft, dann kommst du ermutigt, kommst gestärkt, kommst aufgebaut wieder nach Hause und dann geht der Gottesdienst eigentlich erst so richtig los. Okay, deshalb die Erinnerung heute an Ostern. Das, was uns zu dem macht, wer wir sind, ist unsere Liebe zu Gott und zueinander. Das, was uns zu dem macht, wer wir sind, ist unsere Liebe zu Gott und untereinander. Deshalb will ich uns ermutigen, lass uns unter der Woche mal gegenseitig anrufen, zusammen Rad fahren, vielleicht gemeinsam den Garten umgraben, Gemeinschaft pflegen, dass wir uns dabei gegenseitig stärken, helfen, trösten, ermutigen, begleiten, bei dem, egal wo wir gerade durch müssen, ist es schön oder auch herausfordernd. Dann ist der gemeinsame Gottesdienst am Sonntag ein wichtiges Element für uns, für gesundes, geistliches Leben. Es ist keine fromme, aber lebensfremde Veranstaltung. So ist es auch nicht gedacht. Okay, schauen wir mal in die Bibel, Lukas 24. Also wer seine Bibel dabei hat, Bibelrascheln ist meine Lieblingsmusik. Lukas 24 ab Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, den konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von all dem halten sollten. Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Liebe Männer, jetzt hier könnt ihr lernen, was ihr machen sollt, wie ihr denken sollt, wenn eine Frau meint, sie hätte was mit Gott erlebt. Ja, die Frauen sind doch sehr emotional und unsachlich. Lassen wir sie mal in ihrem Glauben. Was passiert? Wir driften. Jetzt schaut am besten geradeaus, sonst könnte es auffallen, wenn es euch genauso geht wie mir manchmal. Wir verlieren den Fokus. Wir rutschen auf Nebengleise. Wir driften ab. Am Ostersonntag erinnert sich wahrscheinlich jeder, der irgendwie glaubt daran, ja stimmt, ich glaube ja, ich bin ja Christ. Ja, Jesus ist ja auferstanden, das feiern wir ja heute. Und auch wenn es dir nicht so geht, wir sind anfällig abzudriften. Was passiert? Das Leben scheint uns irgendwie zu isolieren, das Leben scheint uns zu überfluten und du merkst es kaum, aber irgendwann, dann ist es Montag, dann ist es Dienstag und ja, Herr, hilf mir, ich versuche alles zu managen, ich muss doch die Kinder in die Schule fahren, zum Sport, zur Musik und so weiter, nebenbei noch das Geld verdienen, damit die Rechnungen zu bezahlen sind und dies und das alles, damit es läuft. Ein paar Besorgungen, dann wird es Mittwochabend, du singst aufs Sofa und schaust dir vielleicht gerade noch das an, was man sich noch unbedingt anschauen muss, bevor du todmüde ins Bett fällst, wenn es dazu überhaupt noch reicht. So oder so ähnlich sieht es doch oft aus, oder? Die meisten Wochen der meisten von uns sind voll oder sehr voll. Und wir vergessen so leicht, worum es eigentlich geht. Was man vielleicht sonst mal nur am Ostersonntag dran denkt. Nee, wir wollen dran denken. Nicht nur, dass es uns von Sonntag zu Sonntag so geht, dann werden wir daran erinnert. Ja, es kann sein, der Gottesdienst ist richtig gut gewesen. Du bist motiviert, du bist aufgebaut, du bist gestärkt, ermutigt. Und dann kommt die neue Woche und alles wird wieder überrollt, plattgebügelt. Untergräbt das vielleicht, was Gott angefangen hat, Gutes zu bauen in deinem Herzen. Und Mittwoch ist nichts mehr von dem übrig, was am Sonntag irgendwie gewachsen ist. Wo du von Herzen gesungen hast, Herr, du bist alles, Jesus, ich liebe dich, mein Leben gehört dir. Und Mittwoch merken wir oder merken es nicht, ich bin nur noch eine kalte Maschine. Wir driften. Und ich kenne das von mir selbst. Zum Beispiel auf dem Parkplatz beim Einkaufen, ein Fahrer, 3 Parkplätze besetzt, ohne Anhänger oder besonders großes Auto. Da wird in mir eine Erziehungsenergie frei, davon träumt die Christine die ganze Woche. Ja, wir können schnell driften. Und wenn wir heute hier nicht rechtzeitig rauskommen, dann sind bestimmt alle Osterhasen weggehoppelt. Dann haben wir das eigentliche Osterfest verpasst. Viel schnell driften wir. Erinnerst du dich an das leere Grab? Wie lange sind die Jünger gedriftet? Wenn wir die ersten 3 Jahre weglassen, ungefähr 3 Tage. Jesus hängt 6 Stunden am Kreuz. Und kurz vorher hat er es ihnen nochmal deutlich gemacht, was er tun wird. Ich werde den Tod besiegen. Ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Erst werde ich sterben und dann werde ich auferstehen. Jesus hat es ihnen klar gesagt. Und nach 6 Stunden Höllenqualen ruft Jesus endlich, es ist vollbracht. Er lässt den Kopf sinken und stirbt. Dann kommt ein Mann namens Josef, organisiert, dass er den Leichnam von Jesus mitnehmen darf. Er darf ihn in sein Grab legen, in sein Felsengrab. Und die Jünger, was sind die? Gedriftet. Die sind abgedriftet. Wo sind sie? Verängstigt haben sie sich in so einem Zimmerchen verbarrikadiert. Hilfe, als nächstes könnte es doch uns treffen. Jesus ist tot. Es ist vorbei. Er hat doch alles keinen Sinn mehr. Sie hatten komplett vergessen, was er gesagt hat. Komplett vergessen. Und jetzt können wir hier sitzen, uns schlecht fühlen. Ja, mir geht es auch oft so. Ich schlimmes Menschenkind. Aber es hilft uns nicht, wenn wir uns selbst verdammen. Das hilft keinem was. Und wenn das hier, die echten 12 waren, das heißt, wir sollten sagen die 11, denn einer ist wirklich gedriftet. Also die 11. Wenn diese Leute so schnell vergessen können, können wir vielleicht auch mit uns selbst ein bisschen nachsichtiger sein. So sind wir Menschen. Wir sind dabei, wie Jesus auf dem Wasser läuft. Wir haben gesehen, wie er Kranke gesund macht, wie er Wasser in Wein verwandelt, viele Dinge mit Gott erlebt und wie er uns sagt, was er tun wird. Aber 3 Tage später haben wir es völlig vergessen. Wir machen uns in die Hose und schließen uns irgendwo ein. Und das ist der normale menschliche Weg, die normale Neigung des Menschen, zu driften, abzudriften. Und wisst ihr, wieso wir driften? Weil unsere 5 Sinne uns betrügen, uns reinlegen. Seht ihr, die Jünger dort in ihrem Zimmer eingesperrt vor sich? Was denken sie? Was sagen ihre 5 Sinne ihnen? Es riecht nach Tod. Es sieht aus wie der Tod. Es sieht so aus, als würden wir bald sterben. Es klingt so. Schau es dir doch an, die Sache mit Jesus und mit Gott, die scheint nicht zu stimmen. Jesus hat ja versprochen, er ist der Retter, er wird uns retten und jetzt ist er tot. Offensichtlich ist er doch nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Nach 3 Tagen, an denen dir deine 5 Sinne predigen, über Fakten, über Wissenschaft, über Realität und sagen, und das Ganze sagen, dann meinst du ja, okay, ich kann das ja nicht mehr glauben. Ich kann so nicht leben. Lass es doch den Frauen. Lass es doch den frommen Frauen. Wobei, die hatten auch ihren Plan. Was haben die gemacht? Sie haben doch Öle und Salben vorbereitet. Klar, wozu sie das machen. Sie wollen den Gestank des Toten, den Gestank der Verwesung überdecken. Ich meine, sie hatten sehr intensiv das Leiden und Sterben von Jesus miterlebt. Sie stellen sich jetzt auf seinen Tod ein. Und sie versuchen so gut wie es geht, mit dieser Situation umzugehen. Also bereiten sie diese duftenden Öle und Salben zu. Dann gehen sie zum Grab und wollen Jesus salben. Wahrscheinlich, um seinen Leichnam länger haltbar zu machen, aufzubewahren. So kommen sie also zum Grab. Und glaub es oder glaub es nicht, das Grab ist leer. Das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, was an sich wunderbar im doppelten Sinne war. Denn der war so massiv, dass es einige starke Männer gebraucht hätte, um den wegzurollen. Ganz abgesehen von den römischen Wachsoldaten, die da bestimmt nicht nur zuschauen wollten. Und plötzlich tauchen diese 2 Engel in den leuchtenden Gewändern auf. Die Frauen sind im Schock. Sie trauen sich nicht mal, diesen Leuchtfiguren in die Augen zu schauen. Und was berichtet uns Lukas als erstes, was die Engel sagen? Normalerweise würde man ja erwarten, dass in so einer Schocksituation, wir kennen das von anderen Engelbegegnungen, der Engel zuerst sagt, fürchte dich nicht. Ja. Und die Engel mit ihrer Erscheinung mögen sie den Menschen Schrecken einjagen, aber das ist nicht ihr Ziel. Wir wollen vielleicht den Kreislaufkollaps verhindern. Jedenfalls kommt das immer wieder. Ja, fürchte dich nicht. Aber hier läuft es etwas anders. Der Lukas betont etwas anderes. In eine kurze Frage packen sie 2 Informationen. Erstens, wir wissen, was ihr sucht. Was sucht ihr? Wir wissen, was ihr sucht. Und zweitens und vor allem, er lebt. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Klickst du einmal weiter, bitte? Danke. Das ist wichtiger in dem Moment als das, fürchtet euch nicht. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Denn die Frauen sind emotional sowieso schon in der höchsten Eskalationsstufe. Alles, worauf sie gehofft und gebaut, wofür sie gelebt haben, ist weg, ist tot, ist vorbei. Verloren. Da hilft kein frommer Trost, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ja, was soll ich bitte schön damit? Da hilft nur eins, Jesus lebt. Er ist nicht hier. Sagen sie dann noch, okay, das könnte man sagen, hätten sich die Engel sparen können, so weit waren die Frauen auch schon. Das haben sie auch schon gemerkt, dass er nicht da ist. Wobei, vielleicht war es doch ganz wichtig, dass sie das auch sagen. Denn dann merken die Frauen, diese Strahlemänner, die können einfache Fakten feststellen, dann stimmt vielleicht auch das andere, was sie sagen. Aber jetzt nochmal die entscheidende Info. Er ist auferstanden. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist auferstanden. Und nachdem die zwei Gottesboten kurz und knapp die Fakten geschildert haben, helfen sie den Frauen, die Zusammenhänge zu verstehen. Sie holen sie förmlich ab. Erinnert euch. Erinnert euch an das, was Jesus damals zu euch in Galiläa gesagt hat. Erinnert euch. Ja, dass Jesus gekreuzigt wurde. Oder erstmal positive Erinnerungen an den Verstorbenen helfen ja beim Trauerprozess. Aber das ist nicht, was hier Sache ist. Darum geht es hier nicht. Was hier passiert, ist einmalig in der Weltgeschichte. Und einmalig ist auch, was Jesus über seine eigene Situation und Zukunft vorhergesagt hat. Er hat gesagt, der Menschensohn, also ich, muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Nach 3 Tagen auferstehen? Das Thema hatten wir heute früh schon. Karfreitag? Gestern war Samstag? Heute ist Sonntag. 3 Tage? Also auf einmal erinnern sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hat. Wow. Plötzlich kriegen sie seine Worte und die Realität zusammen. Und die Frauen können nicht nur 1 und 1 zusammenzählen, die können sogar bis 3 zählen. Und das reicht ihnen. Das reicht ihnen hier. Keine weiteren Fragen an die Engel, nicht der kürzeste Dank oder Abschied. Ab geht's, weiter. Die wertvollen Öle und Salben, die spielen plötzlich keine Rolle mehr. Im Matthäusevangelium wird das auch schön deutlich. Es gibt nur einen Ort, wo sie hinwollen. Ab zu den anderen Jüngern. Klammer auf, das finde ich mal eine schöne Identifikation mit der Gemeinde. Da will ich hin. Ich teile meine Erfahrung mit meiner geistlichen Familie. Das nenne ich geistliche Heimat. Klammer zu. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wieso suchst du an einem Platz, wo es nur Tod zu bestaunen gibt? Geht es uns nicht oft so? Wir suchen das blühende Leben, aber wir suchen an Stellen, wo Leben gar nicht gedeihen kann. Kennt ihr das? Oder wir suchen bei toten Dingen. Und zugegeben, das ist auch die Botschaft der meisten Predigten, die wir so hören. Kauf dir das und du wirst glücklich. Kauf dir das und dann wird das Leben sich bei dir positiv entfalten. Ich muss nur dieses neue Handy haben. Ich brauche nur diesen Job. Ich will nur diesen Schulabschluss oder diesen Titel. Wenn die Leute mich endlich mal respektieren würden, wenn sie das wahrnehmen, was ich alles Tolles leiste, wenn ich nur dieses eine hätte oder könnte oder wäre, dann. Und diese Dinge, die sind ja meistens gar nicht schlecht. Aber sie können uns auch nicht das Leben geben, wonach wir uns im Herzen sehen. Und schon gar nicht das wahre Leben, das unabhängig von äußeren Umständen tiefen Frieden und anhaltende Freude und Erfüllung gibt. Können uns diese Dinge alles nicht geben. Wir driften. Und es kann so weit gehen, dass wir nur noch dieses Auto, diesen Urlaub oder diesen Partner wollen und meinen, dann haben wir das Leben. Dann ist unser Leben erfüllt. Und Gott hat nichts gegen schöne Autos oder Urlaub oder Partnerschaft. Im Gegenteil, Gott gönnt uns Gutes. Er liebt uns ja. Aber wieso suchen wir Leben in toten und sterblichen Dingen? Wieso suchen wir das Leben in toten oder sterblichen Dingen? Erstmal gefällt mir hier die Frage, was oder warum? Warum? Die Engel werden von Gott geschickt, um den Frauen eine Frage zu stellen. Sie hinterfragen ihr Verhalten. Warum? Und damit fragen sie oder damit sagen sie, ihr müsst das Problem nicht so angehen. Ihr müsst nicht so leben. Ihr müsst nicht früh morgens auf Friedhöfen in Grabhöhlen krabbeln. Das braucht ihr nicht tun. Das Leben ist da. Dieses ist der falsche Ort. Das Grab ist Schnee von gestern. Er ist nicht hier. Jesus ist auferstanden. Es gibt neues Leben. Und bevor wir jetzt mit unserer lang geplanten Osterfeier weitermachen, können wir uns auf eine Sache einigen. Können wir eine Sache in unserem Herzen festmachen? Erlauben wir uns eine Frage, wenn wir Leben in toten Dingen suchen. Warum? Warum mache ich das oder was mache ich da? Wieso suche ich hier Leben in diesen toten oder sterblichen Dingen? Wieso ist mir das oder das so wichtig? Wieso reagiere ich so verletzt, wenn mir nicht der nötige Respekt gezollt wird, ich nicht die besondere Beachtung, Begrüßung oder Aufmerksamkeit bekomme? Wieso suche ich diese Dinge, die mir nicht das Leben geben können, wonach ich mich eigentlich sehne? Und diese Frage, die kann uns ganz neue Horizonte eröffnen, neue Perspektive. Und vielleicht ist es auch manchmal dran, jemand anders sehr behutsam zu fragen, was suchst du eigentlich? Und wieso suchst du hier? Was ist dir so wichtig? Und interessanterweise habe ich oder haben wir als Familie immer wieder bemerkt, wenn wir diese Sachen loslassen, es ist verrückt, aber wahr, geben ist seliger als nehmen. Und gebt und es wird euch gegeben werden. Es ist gut zu geben, abzugeben, loszulassen. Lass etwas los, an dem du dich so festgeklammert hast, wo du so verbissen vielleicht festgehalten hast. Und auf einmal ist die Hand frei für Neues. Und Gott liebt es, offene Hände und offene Herzen zu füllen. Wenn du sagst, ich mache da nicht mehr mit, ich stelle mich nicht mehr in den Vordergrund, sondern Jesus. Nicht mehr diese Sachen, sondern Jesus. Dann passiert Unglaubliches. Dann kann Wunderbares passieren. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum? Wisst ihr, warum die Frauen zum Grab gegangen sind? Ja, weil sie vergessen hatten. Weil wir vergessliche Menschen sind. Nicht jeder so schlimm wie ich, aber es betrifft uns alle. Wir vergessen, so auch die Frauen. Deshalb sagen hier die Engel, erinnert euch an das, was Jesus zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Und dann zitieren sie ihn, ich werde gekreuzigt werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und in dem Moment geht den Frauen ein Licht auf. Sofort und radikal verändert sich ihr Verhalten. Sie rennen los zu den anderen 11 Aposteln, zu den Glaubensvorbildern, die sich aus Panik verbarrikadiert hatten. Die Frauen erzählen es ihnen und wow! Nein, das glauben wir nicht. Euch glauben wir nicht. Bei euch muss eine Sicherung durchgeknallt sein. Vielleicht ist das eine Ermutigung für dich. Wenn das unsere Glaubensväter sind, unsere Vorbilder, ja, super, dann bist du weiter im Glauben, als du dachtest. Denn du hast dich heute nicht zu Hause eingeschlossen. Du bist heute in Gottesdienst gegangen. Krass. Du bist weiter, als du denkst. Aber die, sie hatten es vergessen. Sie mussten erinnert werden. Okay, ich und du auch immer wieder. Aber was kann uns helfen beim Erinnern? Wenn ich mir diesen Abschnitt so anschaue, dann würde ich vorschlagen, rekrutier dir 2 Engel, die mit weißen Gewändern kommen und dich an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und falls das nicht klappt, gibt es in der Bibel auch noch andere Vorschläge. Zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Dass wir in der Bibel lesen, was Gottes Wort uns sagt und uns gegenseitig daran erinnern. Einer der großen Gedanken von Gemeinschaft und Gottesdienst sind Gedächtnisstützen. Erinnert euch daran, denkt daran, vergegenwärtigt euch, macht euch bewusst, kommt immer wieder. Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Seht ihr, das Bekenntnis. Nicht die stille Meditation, die ist auch gut und wichtig, aber die hilft deinen Freunden selten weiter. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Einfache Anwendung. Manche von uns lesen jeden Tag in ihrer Bibel und schreiben sich Dinge raus, die ihnen wichtig geworden sind und beten. Und das ist gut, das empfehle ich sehr zu tun. Aber eines der geistlichsten Dinge, die wir als Gemeinschaft tun können, ist, sich zu treffen und darüber zu reden, was wir mit Gott erlebt haben, was wir neu verstanden haben aus Gottes Wort, auszutauschen, wie wir Gott in unserem Alltag erlebt haben und auch mit Struggeln, mit Fragen. Zum Beispiel bei Explore und eine Kleingruppe, Hauskreis, wo wir den Auferstandenen in unserem Leben erlebt haben. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Ich werde schlechte Tage haben. Ich werde vergessen. Und ich setze darauf, dass wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich vergesse, dass irgendwer von euch einen guten Tag hat und mich daran erinnert, lass uns realistisch sein. Ich werde vergessen und du auch. Und oft vergessen wir zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Wenn wir es wirklich wichtig bräuchten, uns daran zu erinnern, wenn unsere Zukunft davon abhängt, dann, oh, vergessen. Dumm gelaufen. Wie gut ist es dann, jemanden zu haben, der einen erinnert. Der zu dir kommt und liebevoll sagt, erinnere dich doch daran, was Jesus gesagt hat. Was suchst du denn den Lebenden bei den Toten? Oder was suchst du Leben in den toten Dingen? Warum drehst du dich nur um dich und um deine... Ihr wisst schon, ist bei jedem ein bisschen was anderes. Es geht doch um Jesus. Und Jesus hat was viel Besseres für dich als das. Er wird dich auch in den dunklen Tagen begleiten. Und ich wünsche mir, dass irgendwer von euch genauso klar und liebevoll mit mir redet, wenn ich vergesse, wenn ich abdrifte. Auch dafür sind wir Gemeinschaft, sind wir Gemeinde. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie versprochen hat. Wisst ihr, warum wir uns daran erinnern, was er gesagt hat? Weil das, was Gott sagt, immer wahr ist. Weil das, was Gott sagt, er auch tut. Ich tue nicht immer, was ich sage. Ihr könnt euch merken, was ich sage, aber viel zu oft ist es völlig belanglos. Habe ich wieder irgendwas geschwätzt, ohne vorher drüber nachzudenken? Gott passiert das nicht. Er hat es gesagt, dann wird er es tun, wenn er es nicht schon getan hat. Wenn wir also vor Augen haben, was Gott gesagt hat, dann wissen wir, was er tun wird. Und deshalb schauen wir immer wieder und immer tiefer in sein Wort. Und in Vers 24 geht es weiter und lasst uns aufeinander Acht haben. Oder aufeinander achten. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist die Gemeinschaft, wie sie sich Gott gedacht hat. So wertvoll. Wir sind nicht nur da hier, Gottesdienste, Pfadfinder und Happy Hour und ein Frühstück zu veranstalten. Ist auch schön. Aber Gottes Plan ist, dass wir miteinander beziehungsmäßig vernetzt sind und uns gegenseitig weiterhelfen in jeder Beziehung. Und dazu gehört eben auch das Aufeinander Acht haben oder das Anspornen. Und das heißt nicht, dass wir einander kritisch beobachten, na, machst du irgendwas falsch? Nein, sondern dieses ermutigende Weiterhelfen zum Guten, einander liebevoll im Blick haben. Was tut dem anderen gut? Das wäre das Ziel. Und wie können wir gemeinsam Gottes Liebe nach Steinheim und Umgebung bringen? Und hinter diesem Wort Acht haben steht so ein zielgerichtetes Denken. Okay, du gehst mit den Leuten weiter, du hast die fünf im Blick, du die vier. Dass wir zielgerichtet unterwegs sind. Und wenn wir damit anfangen, dann macht es richtig Freude, weil geben seliger ist als nehmen. Und wenn wir dafür offen sind und Gott gezielt fragen, dann wird er uns zeigen, wird er uns Menschen aufs Herz legen, die das gerade brauchen, dass wir sie ermutigen, dass wir sie erinnern, dass wir sie begleiten. Und wir alle brauchen mal Ermutigung, denn wir alle driften und vergessen. Und dann kommt noch ein Vers: und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es einige tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben in Gottesdiensten, Gebetsstunden, Kleingruppen. In die letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, sind auch Gemeinschaftstage. Gerade in dieser Zeit ist Gemeinschaft wichtig. Ist klar, sagst du, der Pastor will an Ostern erinnern, Leute, kommt brav in den Gottesdienst. Nein, es ist viel mehr als das. Es geht nicht darum, Gottesdienste abzuhaken wie Konfirmanden. Gibst du mir eine Unterschrift? Es geht ums Zusammenkommen, um Gemeinschaft, dieses gegenseitig Ermutigen, weiterhelfen, dem anderen auch zuhören. Deswegen haben wir das Kaffeetrinken auch nach dem Gottesdienst und Gebet. Es geht um Leben. Fühlt euch nicht beleidigt, es ist so simpel. Leben. Es geht ums Leben, wirklich Leben. Und ja, sie hatten seine Worte vergessen. Und was er gesagt hat, er hat den Tod besiegt. Es geht ums Leben. Lass das mal wirklich tief einsinken. Jesus hat den Tod besiegt. Den stärksten Feind. Ein für alle Mal besiegt. Und hast du dir mal reingezogen, wie beherrschend dieses Thema Tod ist? Es beschäftigt uns alle. Es wird uns alle treffen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber wir verdrängen das um jeden Preis. Wir wollen nicht mal so aussehen, als würden wir sterben. Bist du 25, dann wird dir Anti-Aging-Creme empfohlen. Ja, ich muss jung und knackig aussehen, frisch. Es soll nicht so aussehen, nicht so riechen, nicht so wirken, als würde ich sterben. Aber Leute, wir sind alle auf dem Weg dorthin, dass unser Körper irgendwann stirbt. Unsere komplette Kultur versucht nur, dieses Thema auszublenden. Aber wir haben nicht die Wahl. Wir haben nur die Wahl. Leben wir in der kalten Angst vor dem Tod? Und dazu gehört auch alles, was nach Tod aussieht, auszublenden, zuzupinseln, zu verstecken. Leben wir in dieser Angst? Oder leben wir mit dem Blick auf den, ich sollte sagen, leben wir mit dem Blick auf den, der den Tod besiegt hat? Jesus Christus. Und das ändert unser Leben und unseren Blick auf das Leben hier radikal. Und Paulus sagt, das Leben ist toll. Aber alles, was diese Welt mir anzubieten hat, ist Dreck im Vergleich zu dem Leben, was Gott mir gibt. Deshalb sagt er, Sterben ist für mich nur Gewinn. Denn ich werde dem noch näher sein, der mich vorbehaltlos liebt. Ich werde ihm noch näher sein und das ohne Grenze. Ohne zeitliche oder irgendeine Grenze. Keine Angst vor dem Tod. Wow. Gott hat seinen Leuten keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Jesus hat Tod und Teufel besiegt und so muss unser Leben nicht mehr von Angst bestimmt sein, nicht mehr von Gefangenheit überschattet sein, sondern von Leben. 1. Korinther 15, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ja, es gibt den Tod. Es gibt Trauer. Und ich selbst. Ich habe Freunde, ich habe Kollegen, ich habe Familienangehörige viel zu früh verloren. Ich weiß, was Trauer ist. Aber irrt euch nicht. Es gibt Größeres in meinem Leben als das. Stärkeres in meinem Leben als das. Wir haben eine übersteigende Hoffnung. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Deswegen sind wir heute hier. Sonst macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist die Wahrheit. Jesus hat den Tod besiegt. Und alle seine Kinder werden bei ihm sein. Alle. Und wir werden unseren König in Herrlichkeit sehen und seine Gegenwart genießen in einer Form, Qualität und Quantität, wie wir es nicht mal in unseren kühnsten Träumen uns vorstellen können. Wow, das wird der Hammer. Der Stachel bleibt nicht stecken. Er wird verdaut in der Weite der Ewigkeit. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Der Stachel spielt keine Rolle mehr. Und diese Perspektive, die kann unser Leben, unsere Perspektive auf alles verändern. Wie wir in der Schule, wie wir im Job unterwegs sind. Wie wir Beziehungen leben, wie wir unser Leben genießen können. Auch das. Und was uns überhaupt wichtig ist. Unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben wird neu. Denn ich lebe nicht mehr in dieser Angst vor dem Tod. Ich lebe nicht mehr wie ein Gejagter. Ich lebe nicht mehr in der Angst, irgendwas zu verpassen. Da ist eine Party und da, oh, ich kann nicht auf beides. Nein, es liegt noch so, so viel vor uns. Nichts kann uns genommen werden, wenn wir dieses Leben in Jesus leben. Mein Leben dreht sich nicht mehr darum, alles zusammenzuraffen, was ich kriegen kann in den letzten paar Tagen oder Jahren, die ich hier noch auf dem Planeten habe. Darum geht es mir nicht mehr. Ich kann voll im Heute leben, weil ich weiß, ich habe eine ewige Zukunft mit Jesus. Eine ewige Zukunft mit dem, der mich kennt und trotzdem liebt. Noch einen letzten Punkt über das Leben, zu dem wir berufen sind. Und wenn ihr euch an den letzten Vers oder den letzten Vers vor unserem Abschnitt anschaut, also Lukas 23, der letzte Vers, da heißt es, dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben vor. Aber den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt. Salböl, Zeug für tote Körper. Das ist der Freitag, nachdem sie 6 Stunden Horror live erlebt haben. Und dann bereiten sie diese Salben und Öle. Und dann? Ja, dann kommt der Ruhetag. Da müssen sie nach biblischer Anordnung zur Ruhe kommen, mal das liegen lassen, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Und das konnte nur Gott arrangieren. Und während Jesus den Tod besiegt, ratet, was seine in Angst und Schrecken gejagten Jünger da tun? Nichts. Nichts. Jesus tut alles, er besiegt den Tod. Und seine Leute tun nichts. Sie sind wahrscheinlich einigermaßen genervt, dass sie mit ihrem Salbenmischen nicht weitermachen können. Ich finde, das ist so ein geniales Bild für das Leben. Während sie hier sitzen, während wir hier sitzen, oh, ich würde noch gern, ich müsste noch und das wäre noch. Nein. Ich weiß überhaupt gar nicht, was machen wir überhaupt? Nichts. Ja, warum? Weil er alles tut. Weil er alles tut und getan hat. Und während du frustriert im Zimmer hockst und dich eingeschlossen hast, lieber Jünger, besiegt er den größten Feind. Jesus fragt, seid ihr müde? Seid ihr abgekämpft? Seid ihr ausgebrannt? In Angst gefangen? Bist du es satt, alles selber zu machen? Bist du es leid, bei den Toten nach dem Leben zu suchen? Bist du angeekelt von den Salben und Kräutermischungen? Dem Zeug, was Leben vortäuschen soll? Wisst ihr, was ich an dieser Geschichte liebe? Als sie von Jesus hören, da interessieren sie sich überhaupt gar nicht mehr für ihre Kräutermischung. Sie haben keine Zeit für die Sachen, die Leben vortäuschen. Denn Jesus lebt. Jesus lebt. Und während sie ruhen, kümmert sich Gott um den Rest. Er kümmert sich um ihr größtes Problem. Und wozu lädt er sie ein? Er lädt jeden ein zu einem Leben, das Sinn und Erfüllung und Orientierung hat. In dem, was er für uns getan hat. Das ist Ostern. Dass wir es nicht in dem suchen, was wir getan haben oder tun oder meinen tun zu müssen, sondern in dem, was er getan hat. Und jetzt können auch wir zur Ruhe kommen. Jesus sagt, kommt alle zu mir her, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. In der Situation, in der du gerade bist, sagt Jesus zu dir, komm her zu mir, die du müde bist und schwere Last trägst. Ich will dir Ruhe schenken. Und hier ist von einer Ruhe die Rede, nach der wir uns alle im tiefsten Herzen sehen. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Deine Seele kommt bei Jesus zur Ruhe. Denn bei ihm bist du angenommen, geliebt und frei von Schuld. Du hast Ewigkeitsperspektive und das ändert auch den Montag und deinen Dienstag. Denn dein Herz, deine Seele hat Frieden, auch wenn nicht alles so läuft, wie man es gerne hätte. Egal was passiert, Gott hat die Kontrolle. Er hat den stärksten Feind besiegt. Liebe Leute, lassen wir die Salben stehen. Lassen wir uns nicht im Gedanken oder im Handeln irgendwie abdriften, sondern richten wir uns neu aus. Lassen wir uns zum Leben übergehen, zum Leben mit Jesus, zum Leben für Jesus. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du uns Leben vorgelebt hast, dass du uns Leben ermöglicht hast, weil du das Leben bist. Herr, du hast das Tiefste durchgemacht, bist für unsere Schuld, den ganzen Mist in dieser Welt gestorben und hast auch den Tod besiegt durch deine Auferstehung. Und deshalb macht es Sinn, dass wir heute hier sind, weil du lebst und weil du auch unser Leben umkrempeln kannst. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, unser Leben wirklich dir anzuvertrauen. Nicht rumzudriften im Leben, sondern bei dir anzukommen, dem wahren Leben. Danke dafür. Amen.